Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken.
Obwohl es Palmsonntag ist heute, treffen wir uns bereits am Kreuz. Das ist so, weil die Predigtserie mir das vorgibt. Und das, was am Palmsonntag geschehen ist, vielleicht habt ihr heute ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken, weist auf das hin, was am Kreuz passiert ist. Und es ist eine riesen Ambivalenz zwischen diesem glorreichen, siegreichen Einzug Jesu, allerdings auf einem Esel, hin zum Kreuz, was er da durchlitten hat. Wir treffen uns am Kreuz. Das Kreuz, ein Symbol, das wir nur zu gut kennen. Man trägt es gerne als Schmuckstück um den Hals. Niemand würde auf den Gedanken kommen, einen elektrischen Stuhl als Schmuckstück um den Hals zu hängen. Aber das, was das Kreuz ist, ist nichts anderes als irgend so ein Mordinstrument. Sei es ein elektrischer Stuhl oder die Spritze oder der Gewehrschuss. Ich denke, das müssen wir uns immer mal wieder vor Augen halten. Wir treffen uns am Kreuz, heißt, da geschieht etwas Lebensentscheidendes. Hier am Kreuz ist der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Weltgeschichte. Daraufhin hat alles zugestrebt und von daher geht unsere Erlösung aus. Es ist also nicht einfach nur so ein Kreuz, etwas Schönes einfach zu zeichnen, sondern da steckt viel Bedeutung dahinter. Was ist am Kreuz passiert? Also nächsten Freitag, wo wir diesen Moment nacherleben werden, hoffentlich zumindest, nehmt ihr euch Zeit dafür. In diesen schweren Stunden, als Jesus da am Kreuz hing und gelitten hat, Qual gelitten hat, die wir uns gar nicht vorstellen können, eine Qual, da fehlen mir die Worte. Was ist da passiert? Nun ist es ja so, wir hören ja gerne mal immer so diese letzten Worte berühmter Menschen. Letzte Worte berühmter Menschen. Vielleicht kommt euch der eine oder andere Satz in den Sinn. Eins dieser letzten Worte ist: Ich habe Durst. Ist nicht gerade so unbedingt gewichtsträchtig, oder? Ich habe Durst. Sehr lapidar. Wir werden darauf zurückkommen. Ich möchte aber einen Überblick machen über diese 7 Worte, die wir von Jesus überliefert bekommen haben, die offensichtlich Gott wichtig waren, dass wir die heute kennen. Ich habe Wort gesagt, die Worte am Kreuz, das ist so der fromme Slang, in dem man das sagt. Ich habe das dann hier noch ein bisschen anders ausgedrückt mit Aussagen, ist ein bisschen formaler. Man redet gerne von den 7 Worte am Kreuz. Die erste Aussage, das erste Wort, finden wir in Lukas 23, Vers 24. Haben wir letzten Sonntag darüber nachgedacht, mit Toffi, Christopher Seinsche zusammen. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Letzten Sonntag betrachteten wir diese Aussage und das ist sozusagen der Auftakt dieser letzten Worte, die wir von Jesus haben, vor seinem Tod am Kreuz. In der schwersten Zeit, kurz vor seinem Tod, schaut Jesus weder auf sich noch auf seine Leiden, sondern er bittet den Vater darum, dass er denen, die da um seine Kleider würfeln, die da johlen und jauchzen vor dem Kreuz, er soll ihnen vergeben, denn die wissen nicht, was sie tun. Die zweite Aussage, links und rechts von ihm waren nochmals 2 Kreuze. 2 Verbrecher, die da aufgehängt wurden. Der eine verspottet Jesus, der andere sagt, Hast du sie noch alle? Wir zwei wissen, warum wir hier hängen. Wir haben den Tod mehr als verdient, aber der da, der hat ihn nicht verdient. Herr, denk an mich. Und Jesus sagt zu diesem einen, der gemerkt hat, dass sein Leben sündig war, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Auch diese zweite Aussage, von sich weg, eine Zusage an einen anderen. Dann kommt die dritte Aussage, er hängt am Kreuz, vor ihm eine ganze Menge Marias, vielleicht habt ihr es mal nachgelesen, Johannes 19, Vers 27, Maria, seine Mutter und dann noch zwei weitere Marias, da steht auch sein Jünger, es steht hier, der Jünger, den er lieb hatte, im Johannesevangelium ist das, umschreibt Johannes selber sich so, Johannes steht da und Jesus schaut seine Mutter an und schaut Johannes an und sagt zu seiner Mutter, siehe, dein Sohn, also das konnte er nicht, er hing so, er schaut sie nur an, siehe, dein Sohn, und zu Johannes sagt er, siehe, deine Mutter. Und damit hat er für seine Mutter, für das Alter gesorgt und hat ihr einen Sohn gegeben, der auf sie schaut, hat Johannes eine Familie gegeben, quasi seine Familie, hat wieder von sich weggeschaut. Das die ersten drei Worte. Und ich weiß nicht, wie viel Zeit verstrichen ist. Ich denke, er hat da wahrscheinlich noch eher sich konzentrieren können und schauen können auf das, was um ihn herum läuft. Und dann wird's eng. Dann wird's wirklich eng. Die vierte Aussage, ich weiß, es gibt viele, die das andersrum machen. Ich habe jetzt unsere heutige Aussage als vierte Aussage hingestellt. Er hängt am Kreuz nach 3 Stunden und sagt, ich habe Durst. Ich habe Durst, Johannes 19, Vers 28. Warum ist es so wichtig, dass wir heute wissen, dass er Durst hatte? Ich werde darauf noch eingehen. Und dann, Matthäus und Markus geben uns das wieder. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es geht in dieser zweiten Phase um seinen Kampf, den er da aussteht. Der Durst, den er hat und diese Gottesferne. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn Jesus Gottes Sohn ist, er ist Gott und Gott ist er, wieso kann Gott ihn dann verlassen? Das ist eine komische Vorstellung. Diesem Geheimnis werden wir heute auch noch auf die Spur gehen. Und dann kommt die sechste Aussage, das sechste Wort. Es ist vollbracht. Ist nicht das siebte, sondern das sechste. Es ist vollbracht. Ein einziges Wort, Tetelestai. Wir werden am Sonntag, am Ostersonntag, darüber nachdenken. Jedi der Halter wird darüber zu uns reden. Es ist vollbracht. Nachdem Jesus sagte, ich habe Durst, wurde ihm so ein Büschel, also ein Schwamm auf einem Isop, so ein kurzer Stab hingehalten, er konnte seine Lippen benetzen, um dann zu sagen, es ist vollbracht. Und das letzte Wort, was wir haben, dem werden wir nächsten Freitag nachgehen, wie der Toffi Christopher Seinsche. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das ist der Abschluss. Johannes hat das so wiedergegeben, ohne ihn selber zu zitieren, hat geschrieben, und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Die Reihenfolge ist nicht ganz sicher. Ich habe die jetzt mal so hingeschrieben. Es ist auch kein theologisches großes Problem, wenn man das ein bisschen umgestellt sieht. Ich denke, die große Hauptteilung in diese zwei Teile, die wird mit ziemlicher Sicherheit so gewesen sein. Ich habe Durst. Ich stelle hier die Frage nochmals. Warum ist es für uns so wichtig, dass Jesus Durst hat? Erstens ist es ja logisch. Nach so einem Tag, erstens mal die ganze Nacht, der war ja die ganze Nacht wach. Das war ja eine brutale Zeit mit Gerichtsverhandlung, mit Verhöhnen, mit Auspeitschen, mit das schwere Kreuz tragen, den Weg nach Golgatha, zu dieser Schädelstätte. Logisch, dass er Durst hat. Warum muss man das jetzt hier so aufschreiben? Zweitens ist es ja keine theologische Aussage. Ich habe Durst. Also wenn ich sage, ich habe Durst, dann ist das nicht eine theologisch gewichtige Aussage für euch. Warum schreibt das also Johannes hier auf? Durst. Durst ist ein Mangel. Ein Mangel, den wir empfinden. Einerseits körperlich, wenn uns Flüssigkeit fehlt, aber andererseits auch seelisch oder spirituell. Dem Menschsein fehlt etwas, der Lebensdurst. Wir können diesem Durst auch Sehnsucht sagen. Nikodemus AI, das ist eine KI vom ERF Bible Server. Das ist ganz interessant, also für die persönliche Bibel, das persönliche Bibelstudium empfehle ich das auf Bible Server vom ERF. Habe ich gefragt, er soll mir mal eine Zusammenfassung machen über diesen Durst und diese Sehnsucht. Und da hat mir dieser Nikodemus das so wiedergegeben. In der Bibel wird Durst oft als Bild für die tiefe Sehnsucht der menschlichen Seele nach Gott verwendet. So wie der Körper Wasser braucht, um zu leben, braucht die Seele die Gemeinschaft mit Gott, um erfüllt und lebendig zu sein. Ich habe gemerkt, ich habe selber für mich auch ein Fazit geschrieben gehabt und das war sehr, sehr ähnlich wie das, was ich da von Nikodemus bekommen habe. Also ich vermute, dass der Heilige Geist auch über die KI reden kann. Ich vermute es, solange die Bibel dahinter steht. Es geht also um eine Ahnung. Eine Ahnung in unserer Seele, eine Ahnung in unserem Herzen, dass uns etwas zutiefst Wichtiges fehlt. Eine Ahnung, die wir als Sehnsucht bezeichnen. Und diese Sehnsucht findet sich übrigens nicht nur in Bezug zur Bibel oder zur Kirche oder vielleicht zu sonst irgendeiner Religion oder zu einer Weltanschauung, die sich jetzt nicht nur auf das rein Diesseitige beschränkt. Sehnsucht oder Lebensdurst ist ein Motivator für ganz vieles. Ich habe so ein bisschen im Internet rumgesucht und bin da auf einen Ludwig Link gestoßen. Der hat eine Homepage und da geht es um Storytelling. Geschichten erzählen, mit Geschichten Sehnsucht wecken. Und der hat geschrieben, Sehnsucht ist ein Gefühl, das uns dazu bringt, nach etwas zu streben, das uns glücklich machen wird. Sehnsüchte können sich in verschiedenen Formen äußern, aber am häufigsten ist es, dass wir nach einer besseren Zukunft suchen, in der wir uns erfüllt fühlen. Ist genau das, worum es geht. Ist genau das, worum es geht. Aber kann uns das im Diesseits alles so diese Erfüllung bringen? Der Durst ist also ein Mangel, den Jesus zum einen mit diesem Ich habe Durst ausdrückt und fast zeitgleich mit diesem Eli, Eli, lema sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist, was zuerst war, weiß ich nicht, aber das hängt so stark zusammen. Dieses Verlassensein, dieser Mangel, dieser tief empfundene Mangel. Zusammenhang von körperlichem Durst und geistlichem Lebensdurst finden wir auch an anderen Stellen in der Bibel. Psalm 42, Vers 2 und 3. Ich gehe davon aus, dass viele diesen Psalm kennen und auch schon für sich selber gebetet haben. Ich habe viele Durststrecken in meinem Leben gehabt, wo ich genau diesen Psalm genommen habe als Gebetshilfe. Wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Ein tiefer Durst schreit aus diesem Psalm. Vor einigen Monaten im November war ich zusammen mit Elke hier auf der Bühne und wir haben zum Thema Interkulturalität eine Predigt gehalten. Und wir sind da auf eine Geschichte eingegangen im Johannesevangelium 4, wo es um eine Begegnung geht zwischen Jesus und einer Frau, einer Samariterin. Und ich bin damals eigentlich relativ wenig auf den Inhalt eingegangen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber mein Fokus damals war ja auch ein ganz anderer. Mein Fokus war die Frage der Interkulturalität, die Frage, wie gehe ich mit Menschen aus anderer Kultur um und wie kann da Gott wirken. Und jetzt möchte ich aber heute Morgen diese Stelle nochmals zur Hand nehmen und einige Verse daraus zitieren und darauf eingehen, aber auf den Inhalt. Johannes 4, eigentlich geht es um die Verse 1 bis Ende, aber ich werde nur so ab Vers 7 reden. Jesus war unterwegs, er musste durch Samaria reisen, wäre nicht logisch gewesen, aber er musste es tun, weil Gott wollte, du hast da eine Begegnung an diesem Brunnen. Und er kam an diesem Brunnen vorbei und er war müde und er hat sich hingesetzt. Er hat sich in diesen Brunnen gesetzt und hat begonnen zu schauen, was da passiert. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Nun spricht die samaritische Frau zu ihm, wie erbittest du als Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin? Denn die Juden haben keinen Umgang mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegraben hat und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser. Dieser Text zeigt sehr gut den Zusammenhang von rein körperlichen mit seelischem Durst und geistlichem Durst. Die Samariterin hat zuerst nicht verstanden. Sie redet zuerst vom körperlichen Durst. Das ist ihr auch nicht zu verübeln, denn sie kommt um die Mittagszeit hierher, um Wasser zu schöpfen. Kleine Nebenbemerkung, normalerweise kamen die Frauen gegen Abend zu diesem Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Und diese Frau kam am Mittag. Sie durfte nicht mit den anderen Frauen zusammen sein, wir kommen darauf zurück. Selbst der Hinweis Jesu auf das lebendige Wasser ist zunächst nur ein Begriff für sie, denn lebendiges Wasser war damals der Begriff für den Gegensatz zu einer Kloake, Wasser, das eben nicht tötet, sondern Leben erhält. Frisches Wasser, sauberes Wasser, das man eben tief aus einem Brunnen hochholen muss. Da hat sie es noch nicht ganz verstanden. Aber Jesus führt nun dieses Gespräch ganz geschickt dahin, wo es im Tiefen jeden menschlichen Lebens geht. Die tiefe Sehnsucht der Lebensdurst. Wir beobachten, dass dieser Frau dieser Gedanke absolut nicht fremd ist, denn nachdem sie Jesus auf respektvolle, aber direkte Art auf ihre Lebenssituation anspricht, sagt sie zu ihm, gib mir dieses Wasser. Und was tut Jesus jetzt? Er gibt ihr dieses Wasser. Aber wie macht er das? Geh und hol deinen Mann. Komisch, oder? Seid ihr auch schon mal darüber gestolpert? Geh und hol deinen Mann. Jetzt ist das natürlich einerseits eine gesellschaftliche Konvention, weil Jesus hätte eigentlich gar nicht mit dieser Frau reden dürfen, vor allem nicht über solche Lebensthemen. Also könnte man sagen, okay, es hat sich geziemt, dass der Mann dabei ist. Hat es vielleicht darum gesagt? Aber ich glaube, dass dies nicht der erste und wichtigste Grund war, warum Jesus ihr das gesagt hat. Der Grund, warum diese Frau am Mittag zu diesem Brunnen gekommen ist, war, weil sie eine verstoßene Frau war, eine Geächtete, eine, die moralisch absolut daneben war in den Augen der Gesellschaft. Der Begriff Sünderin war wahrscheinlich damals so eine ziemlich schlimme und für sie schmerzhafte Bezeichnung, die sie getragen hat, vor allem sichtbar. Weil in diesem Dorf war ganz klar, was das für eine war. In der heutigen Zeit würde man das vielleicht ein bisschen anders sagen, aber ich glaube, sie hat gemerkt, worum es geht. Sie hat einen ganz tiefen Lebensdurst gehabt. Jesus hat mit diesem Hole deinen Mann ihren Lebensdurst, ihre Sehnsucht angesprochen. 5 Männer, und ich denke, dass sie noch nicht so wahnsinnig alt war, 5 Männer hat sie schon gehabt. 5-mal hat sie sich auf eine Beziehung eingelassen, in mindestens sexueller Art. Möglicherweise mehr noch, möglicherweise war sie sogar 5-mal verheiratet. Ich vermute es. 5-mal verheiratet, 5-mal geschieden. Was macht das mit deiner Frauenseele? 5-mal ein Mann, der sie fallen lässt. Vielleicht hat auch sie den Mann fallen lassen, ich weiß es nicht. 5-mal eine tiefste Enttäuschung. Heute würde sich daran ein Heer von Psychiatern eine goldene Nase verdienen an so einem Menschen. 5-mal tiefste Enttäuschung. Dieser Frau geht es, gelinde gesagt, beschissen. Entschuldigt bitte dieses Wort, aber mir kommt gerade kein besseres in den Sinn und ich denke, es könnte gut sein, dass sie selber das auch so gesagt hätte. Und der Mann, mit dem sie jetzt zusammen ist, ist ein Mann, der nicht zu ihr steht. Ein Mann, der sie vielleicht sexuell gebraucht, der möglicherweise selber sogar noch verheiratet ist, der einfach noch irgendwo so, ja, halt auch noch ein williges Etwas, sage ich jetzt mal ganz böse, ausnützt. Und mit so einer Frau redet Jesus von Herz zu Herz. Und er weiß ganz genau, wie es ihr geht. Sie sehnt sich nach verlässlicher Partnerschaft. Sie sehnt sich nach einem Mann, der Verantwortung übernimmt. Verantwortung, indem er sie heiratet, indem er zu ihr steht. Aber der jetzige Mann ist offensichtlich eine Enttäuschung. Es wird schnell klar, dass die Frau jetzt verstanden hat. Ja, meine Situation ist so. Du musst ein Prophet sein, weil du kennst mich ja gar nicht. Und jetzt kommt die nächste Frage, vielleicht seid ihr auch schon darüber gestolpert, das ist der zweite Stolperstein in dieser Geschichte. Sie fragt nach Anbetung. Warum fragt die Frau jetzt zu diesem Zeitpunkt nach Anbetung und nicht danach, wie kann ich meinen Lebensdurst stillen oder wie kann ich einen Mann finden, der zu mir steht? Oder nein, sie fragt, wie können wir Gott oder wo können wir Gott anbeten? Und ich glaube, das ist der engste innere Zusammenhang zwischen dem Durst und der Stillung des Durstes. Übrigens, rein sprachlich, es gibt nur ganz, ganz wenige Sprachen auf dieser Erde, die für den Begriff Stillung des Durstes ein Wort haben, so wie das Pendant von Hunger zu satt. Das gibt es nicht, man muss das immer irgendwie umschreiben. Durst scheint etwas zu sein, das uns, solange wir leben, begleitet. Nur kleine Nebenbemerkung, das ist mir aufgefallen. Ich möchte jetzt von dieser Geschichte von der Samariterin und Jesus zurückkommen zu uns. Weil die Frage ist ja immer, wenn wir so etwas lesen, was hat das mit mir heute zu tun? Was ist meine Geschichte darin? Was hast denn du für Sehnsüchte in dir? Wonach streckst du dich aus? Was treibt dich an, etwas zu lernen, etwas zu erreichen, etwas zu tun oder etwas zu lassen? Ich möchte gerne ein kleines gedankliches Experiment machen mit euch. Und zwar ist das ein Experiment, wo du ganz, ganz ehrlich sein darfst, weil du musst dich nachher nicht mit deinem Sitznachbarn austauschen. Schön ist es natürlich, wenn man sich austauscht und auch ehrlich ist. Und du musst auch nicht speziell fromm denken, sondern einfach das, was dir kommt. Stell dir vor, kannst vielleicht die Augen zumachen, stell dir vor, du hast jetzt 5000 Franken, zweckungebunden, und du hast 24 Stunden Zeit zu deiner freien Verfügung. Alle Verpflichtungen dürfen ruhen. Alles ist weg. Du hast 5000 Franken und 24 Stunden. Ich möchte dir jetzt so ein, zwei Minuten Zeit lassen, um darüber nachzudenken. Was machst du mit diesem Geld und mit dieser Zeit? Das war jetzt eine Minute, ich habe gemerkt, dass das doch recht lang ist, wenn man hier vorne warten muss. Was hast du dir überlegt? Was sind das für Sehnsüchte, die du erfüllen würdest? Wo führen diese Sehnsüchte oder diese Wünsche hin? Willst du spontan irgendwo hinfliegen, wo es warm ist? Wo der Moment auch schön warm hier ist, aber wo es vielleicht wärmer ist? Oder willst du eine Investition tätigen? 5000 Franken sind zwar wenig, aber man kann doch ein bisschen was investieren. Oder wirst du einen Lamborghini mieten und damit über die deutsche Autobahn brettern, so richtig mal Freiheit erleben? Oder vielleicht kaufst du dir ein Instrument oder machst die Anzahlung, je nachdem, was für ein Instrument das ist, von dem du schon lange träumst und beginnst die ersten Spielübungen darauf. All diese Wünsche oder Sehnsüchte deuten auf einen Wunsch hin, der jedem Menschen zutiefst schlummert. Durst nach Freude und Erfüllung. Durst nach Glück, so wie es dieser Linke vorher gesagt hat, nach Erfülltsein. Vielleicht ist es für dich Bedeutung, eine gewichtige Persönlichkeit zu sein. Eine Persönlichkeit, die etwas bewegt. Oder vielleicht ist es für dich, in einer harmonischen Beziehung zu leben. Eine Gemeinschaft, in der du echte Wertschätzung erlebst und echte Wertschätzung leben darfst. All diese Sehnsüchte und Wünsche, dieser Lebensdurst, ist in unserem Leben, weil wir nicht in der Erfüllung leben. Und warum? Gott hat uns Menschen geschaffen. Das ist meine tiefste Überzeugung. Gott hat uns Menschen geschaffen. Ich weiß, dass einige auf dieser Welt anders darüber denken, aber ich glaube, viele hier drin glauben das auch. Gott hat uns Menschen erschaffen und er hat eine Idee dahinter gehabt. Er wollte nämlich ein Gegenüber. Er wollte jemanden, mit dem er sich austauschen kann. Er wollte jemanden, mit dem er durch den Garten spazieren kann und schauen, was hast du heute gemacht und darüber reden. Er wollte jemanden, mit dem er, lapidar gesagt, Kaffee trinken kann und Kuchen essen. Er wollte Gemeinschaft und darum hat er Menschen geschaffen. Menschen, die nicht er selbst sind. Gott hat ja in sich selber diese Dreieinigkeit schon Gemeinschaft gehabt, aber er wollte ein Gegenüber und darum hat er uns Menschen geschaffen. Und wir sind abgehauen. Wir nennen das Ursünde. Der Mensch hat sich ganz bewusst aus dieser Beziehung herausgenommen. Er hat gesagt, ich will selber groß sein. Ich brauche dich nicht. Der Mensch hat die Brücke abgerissen, zerstört. Und der Mensch kann diese Brücke nicht wieder aufbauen. Und das ist der Grund für den Lebensdurst, dass wir aus dieser Gemeinschaft abgehauen sind. Wir reden von dieser Ursünde, dass wir nicht mehr mit Gott zusammen sein wollten. Es bleibt uns nur noch diese Sehnsucht, diese Ahnung, dass es etwas Größeres geben könnte. Und diese Sehnsucht treibt uns an, alles in unserem Leben zu tun, was wir irgendwie zustande bringen. Wir kehren nun zurück zu diesem Kreuz, an dem Jesus sagt, ich habe Durst. Jesus hat diesen Durst, diesen Lebensdurst in dem Moment durchlitten, als er da an diesem Kreuz hing. Das ist der Wahnsinn. Die Brücke, die wir damals abgerissen haben, hat er an diesem Kreuz wieder aufgebaut. Er hat unseren Lebensdurst durchlitten. Und zwar nicht nur körperlich, sondern ganzheitlich. Das zeigt auch das andere Wort oder die Aussage von Matthäus und Markus, die uns überliefert worden sind und die zeitgleich waren. Mein Gott, an diesem Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich finde es wahnsinnig. Jesus, der Gott und Mensch zugleich war. Jesus, der gesagt hat, seht ihr mich, dann seht ihr den Vater. Wollt ihr den Vater sehen, schaut mich an. Jesus, Gott selbst, sagt, Gott, du hast mich verlassen. Warum? Dieses Warum ist wahrscheinlich mehr so dieses Leiden. Warum hat das passieren müssen? Er weiß es, warum es passieren musste. Er weiß es, weil er diese Zerrissenheit tragen musste. Diesen Riss zwischen Gott und dem Menschen hat Jesus selbst, hat Gott selbst am Kreuz getragen. Da ist das Wesentlichste passiert, was passieren kann und was passieren sollte an diesem Kreuz. Dieser Durst und dieser Riss. Die Gottferne, die unser Dasein ausmacht, hat Jesus in diesem Moment erlebt, erlitten und für uns getragen. Dadurch ist es überhaupt möglich, dass wir einen Lebensdurst gestillt bekommen können. Er hat diese Gottesferne in diesem Moment getragen. Darum war dann sein Werk vollbracht, darum dieses Tetelestai. Es ist vollbracht. Und darum, ich übergebe dir meinen Geist. Da ist das Wesentliche passiert an diesem Kreuz. Dann kam der Tod, die Tage im Hades und die Auferstehung und das Auffahren in den Himmel. In diesem Moment ist das geschehen. Und wahre Erfüllung erlebst du, wenn du dich auf diesen Gott einlässt, der da am Kreuz, ich habe es da draufschreiben lassen, Lebensdurst, der diesen Durst getragen hat, der diese Zerrissenheit getragen hat. Und auf diesen Gott musst du dich einlassen. Ansonsten wirst du deinen Lebensdurst nie gestillt bekommen. Ich weiß, das ist eine steile Aussage, aber das darf man machen, wenn man da predigt. Wahre Stillung des Lebensdurstes erfährst du, wenn Gott dich zu seinem Kind gemacht hat und dich mit seinem Heiligen Geist erfüllt hat. Und das ist es, was dann passiert, wenn du dein Leben und deine Lebenssünde Gott abgibst, dann kommt Gott und nimmt Wohnung in dir. Es ist der Heilige Geist, der kommt, der dich erfüllt. Und es kann gut sein, viele hier drinnen sagen, ja gut, das weiß ich ja schon alles. Ich bin ja schon Christ. Ich habe mich ja mein Leben schon Gott übergeben. Ich habe den Heiligen Geist. Das ist gut, weil dann hast du die Quelle schon in dir. Aber ich möchte trotzdem auch hier noch ein bisschen darauf eingehen, warum habe ich dann immer noch Durst? Ich gehe mal schwer davon aus, dass viele von euch noch viele Sehnsüchte haben. Und das ist ein Stück weit auch normal. Aber ich glaube, es hängt auch damit zusammen, was uns erfüllt. Weil an einer Stelle in der Bibel heißt es, womit das Herz voll ist, das sprudelt aus dem Mund. Jesus hat uns persönlich versprochen, in Johannes 4, Vers 13 bis 14, jeder, der von diesem Wasser trinkt, er meint nach diesem Brunnen, an der Begegnung mit der Samariterin, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Und Johannes 7, Vers 38 und 39, Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie es die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Merkt ihr etwas? Da geht eine Veränderung vor. Vorher ist etwas extern, was ich nach intern haben will. Jetzt ist es intern, was nach extern Auswirkung hat. Das sagt er von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Ich glaube es fest, dieser Geist ist in mir drin und wenn du Christ bist, ist dieser Heilige Geist in dir drin. In deinem Herzen hat er Wohnung genommen und baut da aus. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen, Johannes 14, Vers 23. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung machen. Wohnung in uns, in unserem Herzen. Warum hast du dann immer noch diesen Durst? Es kann sein, dass das mit dem 2. Korinther 5, Vers 6 bis 7 zusammenhängt. Hier nur noch eine kleine Randbemerkung. Deshalb kann nichts und niemand uns unsere Zuversicht nehmen. Wir wissen zwar, solange dieser Körper noch unser Zuhause ist, also solange wir noch nicht im Auferstehungsleib sind, sondern in diesem jetzigen Leib, sind wir fern vom Herrn. Und unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens, noch nicht ein Leben des Schauens. Ich denke, das hängt einfach mit unserem Menschsein zusammen, dass wir immer noch diese Sehnsüchte haben. Aber wenn uns diese Sehnsucht zu Gott hintreibt, zur Anbetung, dann sind wir am richtigen Ort. Und ich mache hier jetzt bewusst einen offenen Schluss, weil eine Predigt, wenn sie fertig ist, beginnt sie ja oft erst in dir zu wirken und in mir zu wirken. Und ich möchte das hier jetzt wirklich offen lassen. Ich weiß, dass Jesus, der selbst die Quelle des diesseitigen und des ewigen Lebens ist, dich weiterführen wird. In diesen ganzen Fragen. Dein Herz, den Weg deines Herzens weiterführen wird. Und dir Erkenntnis geben wird über deine persönliche Situation und über dein weiteres Leben. Das ist nicht, weil es mein Wille ist, sondern weil es Jesu Wille ist, der am Kreuz das getragen hat. Amen.